Wir sind beim Thema Liebe aus der Ewigkeit, Liebe im Licht der Ewigkeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe jetzt schon ein paar Jahre hinter mir und in meiner Schulzeit, wir haben immer heftig diskutiert. Und Missionseinsätze und was weiß ich, wo wir alle unterwegs waren. Und immer wieder habe ich den Vorwurf gehört, ihr Christen vertröstet ja nur auf den Himmel. Habe ich schon lange nicht mehr gehört. Und wenn, würde ich sagen, Leute, kommt doch einfach mit in unseren Gottesdienst. Er wird feststellen, wir reden gar nicht vom Himmel. Wir reden eigentlich nur von unseren Defizite und was wir alles mehr sollen, könnten, müssten. Wir reden viel zu wenig vom Himmel. Und gerade jetzt, Ukraine, wir sehen es doch, unsere Welt ist mehr als unvollkommen. Und der Himmel ist doch eigentlich unser Sehnsuchtsort, unsere Heimat, da gehören wir hin. Da wollen wir hin. Und unser ganzes Christsein, empfinde ich so, macht gar keinen Sinn ohne Himmel. Ohne Himmel ist doch nur noch Ethik. Und davon haben wir zu viel. Ethik ohne Substanz. Haben wir doch gesehen, was mit Kirche passiert, die immer groß Ethik lehre und keine habe. Das geht fürchterlich daneben. Und wenn wir nur Ethik haben, viel zu wenig. Unsere Hoffnung ist ja gerade, dass wir eine Ewigkeit bei Jesus im Himmel sein werden, oder? Das ist unsere Substanz. Und deshalb freue ich mich so, dass nächstes Sonntag der Jannis über die Himmel predigen wird. Ja, also ich heute nicht. Mein Thema ist Gericht. Das Gericht. Der Schritt vor dem Himmel. Ja, oh oh, genau. Oh oh. Ich war ungefähr 4 Jahre alt. Da bin ich ins Gericht gegangen. Der Nikolaus kam und es war, ich will jetzt nicht sagen traumatisch, aber es war nach über einem halben Jahrhundert, ich weiß noch genau, wie es war. Es klingelt, rote Kutte, weißer Bart, Sack, Rute, der Nikolaus. Und er hatte ein riesiges Buch dabei, da stand alles drin. Dieses Buch. Genau dieses Buch. Das habe ich aber erst hinterher mitgekriegt. Das war das größte Buch bei uns im Haushalt. Wilhelm Busch, gesammelte Werke. Und der Nikolaus hat aus diesem Buch alle meine Schandtaten aus dem vergangenen Jahr vorgelesen. Ich weiß noch genau, was es war. Und das Bild hat sich mir eingebrannt für die nächsten Jahrzehnte. So habe ich Gericht verstanden. Und ich habe eigentlich immer gewartet, dass Gott so Gericht halten wird. Da gibt es Bücher und da steht alles drin. Pass auf. Und so bin ich auch aufgewachsen. Pass auf. Und was macht das mit uns? Und dann lese ich bei Johannes was ganz anderes. Und Johannes ist Fachmann für Gottes Gericht. Es ist der Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat. Und Johannes sagt, hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, weil Jesus mich zuallererst liebt, habe ich keine Furcht mehr vor Strafe. Und dann habe ich Freimütigkeit im Gericht. Also alles, was mich so drückt, muss falsch sein. Wenn ich Gottes Kind bin, kann ich nicht gedrückt sein im Gericht. Dann will Gott mir Freimütigkeit geben. Freimütigkeit heißt unbeschwert, frei, voll Freude kann ich ins Gericht gehen. Also Gericht und Freude, Gericht und Furcht gehört zusammen, oder? Aber hier gehört Gericht und Freimütigkeit, Freude zusammen. Da müssen wir umdenken. Und das möchte ich heute gern kurz durchspielen. Wir müssen anders anfangen zu denken. Am Anfang ein paar Verse aus der Offenbarung. Weil da ist viel von Büchern die Rede. Und ich sah die Toten, die Großen und Kleinen, vor dem Thron stehen. Und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und da noch Offenbarung 20, wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde im Buch des Lebens, wurde er in den Feuersee geworfen. Wie verstehen wir die Bücher? Wenn ich es durchspiele. Ja, also Gottes Thron, die Wand der Bücher, das Buch des Lebens, der Delinquent. Daniel. Daniel kommt vor Jesus. Ich will gar darüber nachdenken, ob das jetzt am Ende der Zeit ist, jüngstes Gericht oder vorher nach der Auferstehung. Völlig uninteressant für uns heute. Daniel kommt vor Jesus. Was wird passieren? Der Nächste bitte. Ehrlich, Daniel und der Nächste bitte. Wie stellen wir uns das vor? Name, Winkel Daniel. Jahrhundert, Kontinent, gestorben in. Ja, so, Wöschbach. Winkel Daniel Wöschbach. Ich finde kein Daniel Winkel in Wöschbach. Ach, Entschuldigung, Winkels mit S. Ach ja, Winkels. Ja, Winkels Daniel steht hier. Bruder Daniel, bitte da durch die goldene Tür. Stellen wir es uns wirklich so vor. Wer sitzt auf dem Richterstuhl? Jesus. Der Jesus, der sein Leben für Daniel gegeben hat. Im Alten Testament gibt es ein schönes Bild. Da hat der hohe Priester 12 Edelsteine auf der Brust und auf jeden Stein einen Namen graviert, die 12 Stämme Israels. Und so trägt Jesus Daniel ein Leben lang auf der Brust. Und in seiner Freizeit, lese man in der Offenbarung, schnitzt Jesus schon an einem neuen Stein. Da steht ein neuer Name drauf, ein einzigartiger Name. Daniels gibt es viele, Daniel Winkel vielleicht auch. Aber den Namen wird nur einer bekommen. Und dann meint ihr, braucht Jesus ein Buch, um nachzulesen, ob Daniel zu ihm gehört? Guckt ihr auch jeden Tag in euren Ehering, mit wem ihr verheiratet seid? Ja, das ist doch grotesk. Wenn Daniel vor Jesus stehen wird, dann werden zwei sich endlich sehen, die ein Leben lang zusammengehören. Erzählen wir doch keinen Mist von Büchern. Jesus hat ein Leben lang alles für Daniel getan. Jede Nacht saß er an seinem Bett, hat sich gefreut, was der für einen Quatsch träumt. Jeden Morgen hat er darauf gewartet, dass Daniel die Augen aufschlägt, dass sie in Kontakt miteinander treten. Er hat seine Geheimnisse mit Daniel geteilt. Daniel, er teilt sie doch als mit uns mit. Da ist so eine Verbindung über Jahrzehnte. Da brauchen wir kein Buch. Was für eine groteske Vorstellung. Jesus hat Daniel das ganze Leben durchgetragen, behütet, bewahrt, gesegnet, alles für ihn getan. Der braucht kein Buch. Und die Bücher, die Schandtate von Daniel, all die Versäumnisse, all die Fehler, wollen wir die jetzt wieder rauskramen? All die Fehler, für die Jesus hintreten wird und sage, hier, schaut meine Wunde an, bezahlt. Und wir sehen nach der Auferstehung, Jesus kann seine Wunde zeigen. Die trägt er wie ein Ort in alle Ewigkeit. Und für alles, was ihr Daniel vorwerfen wollt, wird Jesus sagen, schaut, bezahlt. Wofür brauchen wir dann die Bücher? Nicht für den Daniel. Seid ihr mal vor Jesus gestanden? Nein, so eine Begegnung mit Jesus gehabt? Dann werdet ihr wissen, in dem Augenblick, wo Jesus direkt vor uns steht, es brennt wie Feuer. Alle unklaren Dinge in unserem Leben brennen. Das brennt. Und es treibt uns weg von Jesus. Seine Heiligkeit und ich passt nicht zusammen. Und gleichzeitig zieht es uns hin, weil seine Liebe und ich, das muss zusammen. Ja, und so wird es um Daniel im Gericht auch gehen. Und die Liebe wird immer überwiegen. Jesus und sein Daniel. Und jetzt stellt euch vor, Daniels Arbeitskollege müsse antreten. Die ihn Leben lang nur die Augen verdreht haben, wenn der Daniel wieder angefangen hat mit Jesus. Die einfach nicht horchen wollte, die nicht folgen wollte. Die mit Jesus nichts mehr zu tun haben wollte, weil irgendein Pfarrer oder eine komische Tante, ihr kennt ja die Argumente. Ja, und dann müsse sie vor Jesus stehen und dann. Wir haben es gelesen und dann werden die Bücher aufgetan. Oh, jetzt habe ich noch einen Vers vergessen. Gell? Von wegen Sünde und Daniel. Die Sünde sind längst ersäuft. Aber wenn dann die anderen vor Jesus stehen, dann werden die Bücher aufgetan. Und was wird in den Büchern gesucht? Glaubt ihr, dass Gott dann Bücher braucht, um die Schuld der Menschen aufzudecken? Die wird in jedem Einzelnen selbst brennen. Aber wofür sind die Bücher dann gut? Schaut hier im Römer 4, hier steht eine ganz wesentliche Stelle. Wir haben zwei Möglichkeiten, vor Gott zu stehen. Entweder wir berufen uns auf Jesus und die Gnade, oder wir berufen uns auf das, was wir selber tun. Und Gott wird alles anerkennen, was wir in unserem Leben jemals Gutes getan haben. Und jeder Mensch hat Gutes. Jeder Mensch ist fähig zu Mitgefühl, Hilfsbereitschaft und. Aber wenn wir nicht auf die Gnade Jesu hoffen können, wenn wir auf unsere eigene Leistung vertrauen müssen, dann wird nichts von all dem Gute, was in unserem Leben zu finden ist, jemals übersehen werden. Und dafür werden die Bücher gut sein. Und sie sind garantiert der Beweis dafür, dass Gott nichts übersehen wird, was zu unserem Vorteil gerechnet werden könnte. Aber wird es reichen? Reichen die gute Taten, die ein Mensch tut, um vor Gott zu bestehen? Am Ende wird es doch heißen, gewogen und so leicht befunden. Und dann? Die Bücher, sie sind kein Hinweis auf die Rachsucht Gottes, wie er kleinlich jede Sünde rechnet. Sondern sie sind ein Hinweis darauf, wie großzügig Gott alles zu unserem Vorteil rechnen wird. Aber es wird nicht reicher. Und dann im letzten Augenblick, wenn klar ist, die Waagschale sinkt, dann wird Gott sagen, schaut nochmal ins Buch des Lebens, ob nicht doch sein Name drin steht. Das Buch des Lebens brauchen wir dann, wenn ein Mensch vor Gott steht, der nicht auf Jesus bauen kann. Daniels Name steht da drin, das will nie jemand wissen, weil den Namen trägt Jesus selbst auf dem Herz. Aber all die, deren Name nicht im Buch des Lebens steht, für sie ist dieses Buch die letzte Hoffnung. Der Ausdruck von dem Schmerz, den Gott empfindet über jeden, der verloren geht. Und dann werden wir blättern und es wird niemand drinnen stehen. Versteht ihr, was Freimütigkeit heißt? Daniel muss nie wieder Angst haben, dass seine Sünde aufgeblättert werde. Die sind vergeben und vergessen. Muss Daniel deswegen nie mehr ins Gericht? So doch. Auch auf der Daniel wartet ein Gericht. Ja, so ein Gericht, das ist Daniel. Ja, es geht um ein Gericht, nicht im Sinn von Strafe, nicht von Schande, nicht von irgendwas, sondern im Sinn von Pokale. Hier ist ein Pokal zu gewinnen. Das prämierte Schaf. Darum geht's. Wir haben den Text schon gelesen, 1. Korinther 3. Und natürlich haben wir uns betont, konzentriert auf Brandgeruch. Aber zuallererst steht in dem Text mal was ganz anderes. Ich meine, der Text gilt zuerst mal an Gemeindegründer und Apostel aus dem Zusammenhang. Aber so in der Art können wir es sicherlich für uns alle nehmen. Aber in dem Text steht zuallererst mal, dass wir in unserem popeligen Leben Gold und Edelsteine hervorbringen können. Etwas, was in Gottes Gegenwart für alle Ewigkeit bleibenden Wert hat. Wir. Der kleine Beamte Daniel kann etwas in seinem Leben entstehen lassen, was in alle Ewigkeit Wert hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch jetzt viel wichtiger nehmt als Daniel, aber ich denke, ich, mein kleiner Alltag, mein Schreibtisch, ich soll für Gott etwas von bleibendem Wert schaffen, etwas von Gold und Edelsteine, was durchs Feuer erprobt und bewährt wird. Korintherbrief spricht noch mehr davon. Wisst ihr nicht, dass die in der Rennbahn laufen, alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Wir können vor Gott einen Preis erlangen. Jeder, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen. Wir aber einen unvergänglichen. Es geht darum, dass wir für alle Ewigkeit unvergängliche Siegesgrenze bekommen. Ein Treppchen, nicht für einen Moment Ruhm, bis der nächste Rekord kommt, sondern ein Siegeskranz für alle Ewigkeit. Und wofür braucht man so einen Siegeskranz? In der Offenbarung steht, das sind 24 Älteste, das sind so die, unsere großen Vorbilder. Da sind sicher Petrus, Paulus und Johannes und so dabei, die 24 Superstars. Und sie bekommen natürlich die richtig große Siegeskränze, die große mit Gold. Und was machen sie mit ihrem Siegeskranz? Sie legen ihn vor Jesus nieder. Darum geht's. Und das ist die Haltung, die Gott sucht und die er uns auch belohnt. Alles für Jesus. Wofür braucht das prämierte Schaf einen Siegeskranz? Um es vor Jesus niederzulegen. Und was wird prämiert? Jesus gibt in der Evangelien Lukas so einen Hinweis. Er sagt, alles, was in dieser Welt groß, wichtig, bedeutend ist, ist ein Gräuel vor Gott. Auf Deutsch, zum Kotzen vor Gott. Gräuel ist so der Ausdruck von Abscheu im Alten Testament, vielfach verwendet. Also was in unserer Welt wichtig ist, ist bei Gott ekelhaft. Seine Maßstäbe sind gerade rumgedreht. Ja, und wenn wir Korinther nehmen, was wird am Ende das Feuer überstehen? Nichts von dem, was wichtig ist in unserer Welt. Alles, was in unserer Welt so groß und wichtig ist, es wird verbrennen. Ja, jetzt sind wir mit in dieser Welt und wir kommen nicht drum rum. Ich muss letzte Woche auch das Auto wieder zum TÜV bringen und dann steht doch die Krebsvorsorgeuntersuchung an und der Kaminfeger kommt und dann muss ich noch ein Paper abgeben und so sind wir unserem ganzen Leben immer Getriebe mit lauter so Nichtigkeiten. Und dann fällt es uns so schwer, einen Blick auf den Himmel zu kriegen und Bleibendes zu schaffen. Ja, wir sind einfach gefangen in dem ganzen Alltag. Und mehr als drei Viertel von dem, was wir tun, ja, nicht für die Katz, fürs Feuer. Alles Hab und Gut, es wird verbrennen. Alles, was für mich ist, wird verbrennen. Wenn der Siegeskranz, der besteht, dazu da ist, dass wir ihn Jesus zu Füße legen, dann ist alles, was ich mir zu Füße lege, fürs Feuer. Ja, alles, wo mein mir mich draufsteht, ist hinfällig. Und das ist in meinem Leben das Allermeiste. Ja, was bin ich so wichtig? Mein, mir, mich. Aber was sucht Jesus? Was will er an Bestand haben, was nicht verbrennt? Wieder im Korintherbrief. Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn und werden so verwandelt in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn im Geist geschieht. Das, was Gott bleibend sucht, ist, dass wir verändert werden auf Jesus hin. Dass wir ihm immer ähnlicher werden. Ich bin jetzt auch schon wieder fast 11 Jahre in der Firma. Wenn meine Arbeitskollegen mich heute anschauen, was sehen sie? Immer noch Peter Blöcher oder sehen sie schon ein bisschen Jesus? Das wird entscheidend sein. Ich fürchte, ich habe da schlechte Nachricht für mich selbst. Ja, Wie viel Ähnlichkeit mit Jesus entwickeln wir im Laufe der Zeit? Das wird es sein, was bleibt. Oder ganz konkret nach Galater 5, die Frucht des Geistes. Wenn es nach uns ginge, wir würden gern zählen, messen, wie oft Bibel gelesen, wie viel hast du bekehrt, wie viel hast du gespendet. Aber davon spricht Gott nicht. Im Gegenteil, Jesus selbst, da ist mal so eine Witwe, die ein paar Pfennig da in der Kaste wirft. Und er rühmt sie ausdrücklich, dass sie mehr gibt als all die anderen. Weil er zählt nicht Summe, er zählt Herz. Ja, wir konzentrieren uns immer auf das Tun. Aber was Jesus an uns sucht, ist eigentlich das Sein. Wer bin ich geworden? Nicht, was habe ich getan? Und wie werde ich Jesus ähnlicher? Ja, wir werden verwandelt, wenn wir ihn sehen. Wie werde ich Jesus ähnlicher? Viel Zeit mit Jesus verbringe, immer wieder Jesus ansehe. Habt ihr auch schon gemerkt, manchmal denkst du, Herr und Hund sind sich arg ähnlich geworden. Das passiert halt über die Jahre. Und so können wir Jesus nur ähnlich werden, wenn wir über die Jahre einfach viel Zeit mit ihm verbringen. Wenn er uns prägen kann. Wenn nicht einfach diese ganze Welt, der ganze Alltag, all der Mist um uns herum uns prägt, sondern wenn unser Blick immer wieder auf Jesus geht und Jesus uns prägt. Das wird der Maßstab sein. Wie viel sind wir Jesus ähnlich geworden? Und das sicherlich auch nicht, wie viel haben wir erreicht, sondern wahrscheinlich die Frage mehr, wie viel haben wir an Strecke zurückgelegt, weil wir starten sehr unterschiedlich. Und noch ein wesentlicher Punkt für uns Männer. Nach Epheser 5 werden wir ganz gewiss nach unserer Frau gefragt werden. Ist deine Frau innerlich schön und runzelfrei geworden durch dich? Hast du alles wie Jesus getan, damit sie aufblühen kann, ihr Leben leben kann, zu dem Mensch werden kann, den Gott in sie reingelegt hat? Das ist unsere Verantwortung als Männer. Eure Verantwortung als Frau, steht im Epheser auch was, aber das muss euch eine Frau sagen. Das ist mein Job. Was wird an uns gemessen? Nicht das Tun, nicht die Leistung, sondern das, was aus uns geworden ist. Und wie verändern wir uns? Wir können nur unser Herz hinhalten und immer wieder Jesus bitten, dass er es macht. Die Wege, die er dazu wählt, die bestimmen wir nicht. Sie sind oft schmerzhaft. Aber das Ziel muss sein, dass unser Herz sich verändert. Dass am Ende etwas von Ewigkeitswert bleibt. Das, was wir in dieser Welt schaffen, das ist weg. Rauch und Asche. Aber das, was Jesus in unserem Herz bewegen will, was er in uns verändern will, wo er uns so seinen Abdruck verpassen will, das wird das sein, was bleibt. Was am Ende eine Krone gibt, die man Jesus zu Füßen legen wolle. Amen.
Amen.